baby. Oh, oh yeah, oh, baby. Oh. Oh.
Pornografie ist ein Genussmittel. Viele sind auf irgendeinem Weg von ich genieße das wie so ein Gourmet hin zu so jemandem, der wirklich nur noch Junkfood konsumiert und dann krank wird und das verheimlicht und sehr einsam ist. Das sind sehr schlimme Schicksale zum Teil.
Heike Melzer heißt die Münchner Sexualtherapeutin, die hier so eindrücklich davon abrät, sich leichtfertig mit Pornos vollzustopfen. Sie mahnt gerade auf allen Kanälen, unter anderem in einem Video der Techniker Krankenkasse. Ganz klar, Pornos sind der neue Zucker, gelten als Gift für die Gesundheit. Als Sexreporterin höre ich ständig solche Mahnungen, egal über was ich berichte. Ob über Erektionsschwierigkeiten, schmerzhaften Sex, unnötige Schamlippen-OPs, immer soll eine Überdosis Porno mit Schuld sein. Klingt erstmal, als sollten wir strenge Pornodiät halten, oder? Fände ich aber schade. Ich gucke schon allein dienstlich große Mengen Pornofilme, oft mit Vergnügen, vor Corona-Zeiten sogar manchmal in großer Runde bei Events mit Bier und Popcorn. Da frage ich mich, kann das Sünde sein? Oder gibt's nicht doch so etwas wie eine gesunde Portion Sexbilder? Genau mit dieser Frage mache ich mich heute auf den Weg kreuz und quer durch Berlin auf die Suche nach einer Dosieranleitung in Sachen Porno. Ich heiße Brenda Strohmeier, bin Soziologin und Journalistin, Spezialgebiet Sexualkunde für Erwachsene. Meine Leidenschaft ist es, drängende Fragen zum Thema Sex zu sammeln und sie mit Expertinnen zu beantworten.
Fünf vor Sex. Der Radio 1 Sex-Podcast.
Als erstes fahre ich an den fernen Ostrand der Stadt. Zu einer Tantra-Lehrerin, die immer wieder mit Pornogeschädigten zu tun hat.
Zug nach Böhlen.
Janni Petersen wohnt neuerdings die meiste Zeit in Schweden. Ich habe also Glück, dass sie gerade samt Kindern bei ihrer Mutter im Berliner Vorort Hönau weilt.
Hallo Chihuahua, willst du mich anbellen?
Hallo.
Wir hatten eigentlich alles so geplant, dass Hund und Kinder alle oben sind, wenn du klingelst.
Na klar.
Ne? Das hat natürlich richtig geklappt. Okay, Maus, wir setzen uns ins Wohnzimmer und ihr geht dann hoch, ne?
Ich verstehe jetzt, warum Janni ihre Workshops unter dem Namen Tantra Mama anbietet. Letztes Jahr habe ich bei ihr einen solchen Tantra-Kurs absolviert, Thema achtsame Berührung. Zu meiner Verblüffung mit mir im Kurs mehr Männer als Frauen. Was, wie Janni erzählt, natürlich sehr viel mit Pornografie zu tun hat. Vor lauter Sex im Kopf spüren manche ihren eigenen Körper nicht mehr.
Die Männer, die ich treffe, die sind so dankbar, wenn sie einfach nur irgendwelche Häppchen bekommen, die sie irgendwie weiter, sag ich mal, davon wegbringen. Also so viele Männer, die mich auch anschreiben und die eben einfach gerne wissen möchten, wie sie ein besserer Liebhaber sein können und wie sie von ihrem Masturbation wegkommen, diese Zwangshafte, dass sie das täglich machen müssen oder dass sie das einfach gar nicht mehr sich spüren.
Also sie masturbieren haben aber keinen Spaß.
Genau, das ist so ein Zwangsmuster, eben wo sie merken, baut sich gerade Druck auf und das ist jetzt eine Art und Weise damit, sich selber zu regulieren, den Druck wieder abzubauen.
Das passt dazu, was mir die Sexualtherapeutin Heike Melzer jüngst erzählte, also diese Expertin für Pornosucht. Sie sagte nämlich, dass manche Männer beim Pornoschauen und Masturbieren das Gefühl haben, sie würden sich selbst vergewaltigen. Die Folgen sind dann, wie auch Janni berichtet, Erektionsschwierigkeiten aller Art.
Also die Penisse, die sprechen quasi, die rücken quasi aus, indem sie nicht hart werden oder zu schnell kommen, das passt ihm was nicht.
Wer jetzt glaubt, solche Unterleibsprobleme haben nur Männer, auch Janni Petersen kennt sowas. Janni, inzwischen 37, hat nämlich schon Pornos geschaut, bevor YouPorn überhaupt erfunden war.
Ja, also ich weiß, wie ich in der dritten Klasse eben nach Hause kam und wollte Fernsehen gucken, weil keiner ist zu Hause und dann, das war so meine Routine, so, ne? Erstmal so abschalten, Fernseher anschalten und dann auf einmal lief der Porno.
Und dann war ich erstmal auf Videokassette.
Ja, aber auf Videokassette, genau. Und dann lief das quasi und dann war ich erstmal irgendwo auch geschockt, aber auch fasziniert. Also ich habe auch dieses Video mehrmals geguckt. Naja, und ich habe es dann einfach so als normal angesehen, dass okay, also mein Stiefvater, der guckt das also. Und dann habe ich irgendwann mal im Gespräch so überhört, dass die gar nicht von ihm sind, sondern von meinem Opa. Und dachte ich, okay, also sind die ja in der Familie quasi schon einmal weitergewandert. Und dann abends im deutschen Fernsehen kam ja auch so Soft-Pornos, sag ich mal so, ne?
Ja.
Also war das dann auch wieder so ein Zeichen.
In den 90ern war das, ne?
Ja, ja, war es auch ein Zeichen, okay, das ist also Sexualität. Und für mich war Pornografie dann auch irgendwann wie, als ich dann mit meinem Ex-Mann jetzt zusammen war, war das fast so wie, ah, so macht man das.
Also, war viel also so, wie war das dann genau, die Sexualität? Wie, welche Rolle hat Pornografie da gespielt?
Naja, zum Teil eben, um feucht zu werden, um überhaupt erstmal so Lust zu haben.
Also er hat quasi das ausgesucht oder ihr habt das zusammen ausgesucht?
Nee, er hat es ausgesucht. Und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, er sitzt im Bett, er hat sein iPad an oder was auch immer. Und dann wusste ich schon, jetzt ist er irgendwann bereit, quasi, dass ich dazukomme oder dass wir es noch zusammen gucken oder was auch immer.
Das war quasi das Vorspiel.
Ja, ja, irgendwo ja.
Da darf man wohl mal stöhnen. Also leidvoll. Mir erzählen Paartherapeuten, dass der Pornokonsum der Ehemänner oft ein Problem in Beziehungen ist. Allerdings schauen auch immer mehr Frauen Pornos. Die weltgrößte Seite Pornhub will in Deutschland inzwischen bei 25% weiblicher Klientel sein. Das ist noch deutlich weniger als in vielen anderen Ländern. In Brasilien sind es 39%. Jannis all überall und mehr Kopfkinosex denn je. Janni wurde übrigens nach ein paar Jahren Ehe klar, dass ihr das alleine nicht mehr reichte.
Also ich musste damals immer in die Fantasie reingehen, um überhaupt zum Orgasmus zu kommen. Und deshalb habe ich am Anfang, war mir das natürlich überhaupt nicht bewusst. Ich habe einfach gedacht, umso schneller ich komme, umso schneller ist das Ding hier vorbei, umso schneller, ne, kann ich wieder irgendwie, weiß ich nicht, mich etwas anderem widmen. So, ne? Und das erstmal überhaupt zu merken und dieses Muster überhaupt erstmal zu erkennen und dann zu sehen, okay, wann gehe ich aus meinem Körper raus? Und quasi verliere den Kontakt mit meinem Körper, aber auch mit meiner Scheide oder meiner Vagina oder meiner Gebärmutter, Hals oder was auch immer, wo man, also ich hatte überhaupt am Anfang gar keine Gefühlsvorstellung mehr in meinem Unterleib. Es war alles irgendwie stumm.
Taub, ja.
Taub, ja.
Da fällt mir ein, letztens riet mir ein anderer Tantra-Lehrer, darauf zu achten, an welchem Punkt man beim Sex die Augen zumacht und in die Fantasie abtaucht. Klingt alles eher nach Por No als nach Por Yes. Bevor ich gehe, stelle ich nochmal explizit die Frage nach der gesunden Portion Porno.
Die richtige Dosierung. Ich glaube, da kann man nicht so wirklich was jetzt so an Zahlen oder so sagen. Also
zurück in der U-Bahn habe ich viel Zeit, über den Pornokonsum der Fahrgäste nachzudenken. Ich stelle mir ausführlich ihre Filmvorlieben vor. Zum Beispiel der Mann mit dem Tunnelohrring. Ganz klar, was der guckt. Und die Frau mit dem Kinderwagen?
Oh Gott, I was thinking of these kids just as I can.
Die Statistik über die Vorlieben der Deutschen habe ich natürlich im Kopf. Lieblingskategorien laut Pornhub: Deutsch, Anal, Amateur, Big Tits. Das ist dann wohl die ultimative Fantasie. Deutsche, großbusige Amateurin beim Analverkehr. Sexualtherapeuten haben schon ein paar Ideen dazu, was diese Bilder mit uns machen. Kürzlich erzählte mir ein Berliner Psychologe, dass heute schon Mädels im Teenageralter glaubten, sie müssten Analverkehr im Repertoire haben. Weshalb sie in Beratungsstellen nach Betäubungscreme fragten. Die Münchner Therapeutin Heike Melzer glaubt, dass sowieso alles nur noch schlimmer werde, weil interaktiver. Irgendwelche Beweise? Zum Beispiel der gigantische Erfolg von Live Jasmin.
Die Mädchen ihrer Träume, sicher in ihrer Tasche verstaut. Holen Sie sich die Live-Jasmin-App.
Das ist eine Seite, auf der man per Webcam echte Menschen treffen kann, die dann zum Beispiel auf Wunsch eifrig an sich rumfummeln. Auch vor den Augen wissbegieriger Teenager.
Das ist ein Riesenfeldversuch und man weiß jetzt schon, dass es sich nicht günstig auswirkt.
Klingt irgendwie nach Sodom und Gomorra. Zumindest mir drängt sich spätestens jetzt die Frage auf, ob die Wissenschaft dazu etwas Fundiertes zu sagen hat.
Hallo.
Ja, ich höre dich jetzt.
Oh, ich höre dich super.
Ich bin auf Zoom mit dem Sexualmediziner Alexander Korte verabredet. Er ist leitender Oberarzt am Klinikum für Kinder- und Jugendpsychiatrie in München. Ich kenne ihn, weil er eine kulturwissenschaftliche Abhandlung über Pornografie geschrieben hat und ich ihn mal sehr ausführlich dazu interviewt habe. Seither weiß ich, der kennt wirklich jede Studie zum Thema. Und vor allem hat er eine Theorie dazu, warum ausgerechnet Internetpornografie gerade so ein Riesenaufreger ist. Nämlich schlicht deshalb, weil es eine neue Kulturtechnik ist, wie einst der Liebesroman.
Also die Parallele liegt darin, dass anlässlich der zunehmenden Verbreitung von Romanen und da insbesondere der Liebesromane im 19. Jahrhundert es schon mal so eine Art der moralischen Panik gegeben hat, weil nämlich diese intimen Offenbarungen der Romanciers unter dem Verdacht standen, dass sie zu einer Verrohung der Sitten, insbesondere der jungen Frauen im bürgerlichen Lager, führen würde.
Heute fürchtet man allerdings weniger um die Frauen als um die Männer und vor allem die Jugend. Ob und wie sehr diese Sorgen berechtigt sind, lässt sich aus Forschersicht jedoch schlecht sagen.
Für jede Studie, die ein Problem aufzeigt, gibt es dann aber wieder mindestens eine Studie, wo das nicht replizierbar ist. Oder eine Studie, die man heranziehen könnte, um zu sagen, naja, da können wir jetzt doch eigentlich erstmal wieder Entwarnung geben.
Wahrscheinlich kann sich jetzt jeder denken, was er gleich auf meine Frage antwortet, ob denn die Wissenschaft wenigstens etwas zur gesunden Pornodosis zu sagen hat.
Also gibt kein Minutenmaß, wie viel Zeit in der Woche noch okay ist. Nein.
Wir sind also noch weit weg von einer wissenschaftlichen Gebrauchsanweisung für den Pornografiekonsum. Was auch daran liegt, wie ich von Korte lerne, dass Forschungsfragen in der Regel auf negative Folgen von Pornos abzielten. Mögliche positive Auswirkungen sind somit bislang kaum untersucht. Also, da muss jetzt wohl doch noch dringend ein Mensch aus der Praxis ran. Gut, dass ich eine Porno-Expertin kenne.
Ich identifiziere mich sozusagen beruflich als Porno-Regisseurin, Produzentin und gelegentlich Darstellerin. Und alles zusammengefasst, würde ich ja sagen, ich bin eine Filmemacherin.
Das ist sie also, Paulita Pappel. Die erste Frau, die ich nackt sah, bevor ich sie in echt traf. Paulita ist außer Filmemacherin auch noch Chefin von Lustery, einer Webseite für Amateurpornos, dokumentarische Pornografie, wie Paulita Pappel das Genre nennt. Über 300 Videos sind auf ihrer Seite zu sehen, eingereicht von Pärchen mit Vorlieben aller Art. Ich lasse mir jetzt von ihr anhand eines neuen Videos erklären, wie das mit der Ethik im Pornogeschäft funktioniert. Praktischerweise spricht das Pärchen Paulitas Muttersprache Spanisch, sodass wir gleich noch ein paar Vokabeln lernen.
Willst du es hören?
Ja klar, tun.
Hola, soy León.
Yo soy Ulises.
Somos una pareja monógama desde hace 4 años.
Sie sagen, hallo, ich bin Luises, ich bin Leona, wir sind ein monogames Paar seit 4 Jahren und zusammen. Es fängt ja immer so ein bei Lustery Videos, dass sie sich der Kamera vorstellen, sagen wir die sehen und die sagen, das ist unser Video für Lustery. Somit gehen wir ja sicher, dass beide Partner damit einverstanden sind und beide das wollten.
Aber das ist ja interessant, wenn du irgendwas umsonst auf YouPorn oder sowas guckst, müssten die eigentlich auch fairerweise, müsste jemand sagen, ich bin die und die und ich mache etwas
genau,
für...
Genau, das Problem ist, man sollte eigentlich keinen Porno gucken, wofür man nicht bezahlt hat. Wenn man sicher gehen will, dass man ethisches Porno konsumiert, muss man, es ist super einfach, man muss einfach nur dafür zahlen.
Egal, wo ich bezahle?
Man muss sagen, wenn du auf YouPorn oder Pornhub bist und es gibt Videos, wofür du einzeln zahlen kannst, dann ja, dann weißt du, dass auf jeden Fall mindestens ein Teil des Geldes direkt zu den Personen geht, die das Video hochgestellt haben.
Das ist ja zum Beispiel das Perfekte eigentlich, wenn jemand sagt, ich drehe hier, ich heiße so und so und ich möchte das wirklich machen.
Genau.
Als Mission Statement, aber das sieht man ja nicht so oft, ne?
Das sieht man nicht so oft, allerdings sieht man das vor fast alle Mainstream-Plattformen, zum Beispiel auf kink.com, die haben die Videos und die haben meistens auch immer ein Before und After, also Behind the Scenes. Das heißt, sie haben Videos, wo die Performer, Darsteller, Darstellerinnen sich zur Kamera präsentieren und auch sagen, heute mache ich das und das.
Okay, merke. Lieber direkt auf den Seiten von Pornoproduzenten schauen und bezahlen. Wobei es trotzdem Restbedenken gibt, etwa von der Therapeutin Heike Melzer. Kann doch sein, so ihr Einwand, dass bei Live-Pornodiensten der Zuhälter hinter der Tür steht. Außerdem berichten ja immer mal wieder Pornostars, zur Arbeit gedrängt worden zu sein. Berühmtester Fall ist Deep Throat-Star Linda Lovelace. Sie hat nach ihrer Karriere behauptet, ihr Ehemann habe sie zu den Drehs gezwungen. Zurück zu Lustery, diesem Freiwilligendienst der Pornografie. Ein Abo dafür kostet zwischen 8 und 25 Euro im Monat. Dafür werden dann auch die Amateure entlohnt. Je nach Aufwand bekommen sie 400 bis 1500 Euro. Was sie genau vor der Kamera tun, beeinflusst ihr Honorar nicht. Es ist also egal, dass bei unserem spanischen Pärchen der Typ jetzt im Wesentlichen auf dem Rücken liegt und sich von seiner Freundin bedienen lässt. Was sonst noch auffällt, vor allem sie ist sehr gut genährt.
Für uns ist total wichtig, dass wir viele verschiedene Körper zeigen. Also in der Pornografie sieht man viel mehr alles Mögliche, dickere Menschen, transsexuelle Menschen, transidentitäre, alles Mögliche, als halt normalerweise im Fernsehen, würde ich sagen. Deswegen ist Pornografie auch für Menschen, die einer Schönheitsnorm nicht entsprechen, ein Ort, wo sie, oder eine sexuelle oder eine sexuelle Identitätsnorm nicht entsprechen, ist Pornografie ganz oft sehr emanzipatorisch und hat ein großes politisches Potenzial.
Was sagt sie?
Ich komme.
Ich fasse zusammen. Janni, die Tantra-Lehrerin, sagt, dass zu viele Pornos einen vom eigenen Körper ablenken und manchmal sogar dauerhaft die Lust versauen. Und jetzt kommt Paulita, die Pornoproduzentin, die erklärt, wie sehr Pornos das eigene sexuelle Potenzial überhaupt erst entfesseln und Menschen helfen, sich selbst zu finden. Und die Wissenschaft weiß, dass sie viel weiß und ist dennoch ratlos, insbesondere was die Dosis betrifft. Bevor ich mich von Paulita verabschiede, frage ich sie noch danach.
Für manche Menschen wird null Pornografie das Richtige sein, und für andere kann es ein tägliches Konsum das Richtige sein. Wichtig ist dabei, dass beim Konsum keine Schamgefühle und keine Schuldgefühle erweckt werden und natürlich, dass das Konsum nicht zwanghaft wird, sodass andere Lebensbereiche irgendwie darunter leiden würden, wie Arbeit oder Beziehungen mit anderen sozialen Beziehungen.
Da klingt dann die Pornoproduzentin fast genauso wie Heike Melzer, die Therapeutin von Pornosüchtigen. Melzer ist übrigens überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es ein Qualitätssiegel für Pornos geben wird. Ganz so wie für manche Nahrungsmittel. Dann freuen wir uns also auf Fair Porn. Alles nach dem Motto, du bist, was du siehst. Fehlt allerdings immer noch eine allgemeingültige Dosierungsempfehlung. Korrekt produziert heißt ja nicht automatisch, dass der Konsum gesund ist. Auch da ist es wohl wie beim Zucker oder beim Alkohol. Die Menge macht's. Ab und zu ein Stückchen oder Schlückchen Bezahlporno kann man sich ruhig mal gönnen. Mit der richtigen Begleitung lernt man beim Gucken dann sogar noch ein paar Vokabeln.
Wie heißt es auf Spanisch?
Me corro.
Me corro.
Sí.
Da haben wir noch was gelernt.
Haben wir was gelernt.
Fünf vor sechs. Ein Radio 1 Podcast von Brenda Strohmeier. Schnitt Stefan Lindner. Redaktion Gabi Beck. Eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021.